Juhu, du hast wie auch immer deinen Weg zu dieser Podcast-Folge gefunden. Herzlich willkommen von mir, Stephanie Lier, zum Podcast von Body Mind Oil, dein Podcast rund um die Themen ganzheitliches Wohlbefinden für Körper, Geist und mit ätherischen Ölen. Viel Freude beim Anhören. Ich sitze jetzt gerade in einer herrlich warmen Herbstsonne und immer wenn ich kurz davor bin, einen Podcast aufzunehmen, also ein paar Tage vorher, überlege ich schon die ganze Zeit, über was könnte ich denn diesmal reden? Und heute soll ja der Fokus auf Mindset liegen und da wurde mir deutlich, dass ich selber mit dem Thema genug sein tatsächlich die letzten Wochen nochmal so an meine Grenzen gestoßen bin. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Wir machen und machen und machen und bringen uns damit gerne auch ans Limit und sind in dieser Daueranspannung, im Dauerstress und sind so richtig getrieben. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit Chrissy, die ihr schon in einem anderen Podcast zum Thema Sterbebegleitung gehört habt. Die arbeitet ja auch noch in einem Krebstherapiezentrum, nennt sich 3E, wer das mal googeln möchte, aber ich kann auch gerne den Link anhängen. Und es ist ein alternatives Zentrum. Da kommen Menschen mit der Diagnose Krebs hin und werden mit allen Ansätzen der alternativen Medizin behandelt. Das heißt, auch hier spielt ganzheitliche Gesundheit viel eine Rolle, also Ernährung, Darmsanierung, ätherische Öle tatsächlich, aber auch ganz viel Mindset-Arbeit und Entspannung. Denn in diesem Zentrum wurde festgestellt, dass die meisten, oder ich glaube, so Chrissy hat sogar gemeint, alle, die dorthin kommen, haben einen Adrenalinmangel. Adrenalin und Cortisol, das sind ja Stoffe, die unser Körper ausschüttet, wenn wir in Anspannung und Stress sind. Also ihr kennt es ja, ich kenne das meistens, wenn ich ganz knapp einem Autounfall entgangen bin, also irgendwas hüpft über die Straße oder ein Autofahrer zieht kurz vorher raus, dann reagiert unser Körper blitzschnell und schüttet Adrenalin aus. Und ihr kennt das, wie das danach alles bebt und der Schreck einem dann erst so richtig in die Glieder fährt, wenn es eigentlich vorbei ist. Und wenn wir aber dauergestresst sind und ständig der Zeit hinterherhetzen, unseren Alltag versuchen zu bewältigen, laufen wir dauernd auf Hochtouren. Und dieses 3E-Zentrum hat festgestellt, dass das mit ein Auslöser ist, dass diese Krebszellen so wachsen können. Der Körper ist in dieser Daueranspannung, läuft ständig im Parasympathikus und das erste Ziel oder einer der Ansätze, sagen wir es so, von diesem Zentrum ist wirklich das Nervensystem zu beruhigen und uns wirklich mal runterzubringen. Wenn man das vom Mindset her betrachtet, ist halt wirklich die Frage, was bringt mich denn dazu? Es gab vor Jahrzehnten, nicht so lange ist es nicht her, aber vor ein paar Jahren schon, ein Buch, das ich gelesen habe, da hieß es, warum Burnout nicht vom Job kommt. Fand ich mega spannend, weil das war eine Zeit, da hatte auch meine Mama mit Burnout zu kämpfen. Ich habe es ein paar Jahre später erlebt. Und da hat man das viel auf die Belastung in der Arbeit geschoben. Und die Autorin hat das wunderbar ausgeführt, dass es letzten Endes nicht der Job ist, der uns zum Burnout führt, sondern wir mit unseren Ansichten zum Leben, mit unserem Lebensstil, mit unserem Blueprint. Und dieses Thema, nicht genug zu sein, das tragen viele von uns mit sich rum. Natürlich immer alles hat seinen Ursprung leider Gottes in der Kindheit. Da haben wir unsere Ansichten festgelegt und unsere Überzeugungen. Wann habe ich Wert? Wann habe ich Lebenssättigung? Wann bin ich glücklich? Und das trägt sich durch. Nur im Erwachsenenalter kommen wir dann irgendwann da echt an unsere Grenzen. Wenn die Anforderungen vom Umfeld immer mehr werden, wenn wir mehr als ein Kind haben, vielleicht beide berufstätig sind und uns zu unserem Glück noch einen Hund zulegen, also ich spreche jetzt hier überhaupt nicht von meinem Leben, dann werden die Anforderungen immer mehr, die Bedürfnisse, die gestillt werden, möchten werden immer mehr und man selber geht immer mehr in dem Ganzen verloren. Also was tut mir gut? Man hetzt diesem, ich bin nicht genug und ich tue nicht genug hinterher. Und das allein ist schon ein Grund, warum es uns oftmals nicht mehr gut geht. Und als ich das neulich einer guten Freundin erzählt habe, dass ich eben merke, wie dieses Nicht-Genug-Tun immer noch so in mir präsent ist, also selbst die viele Psychotherapie und die vielen Coachings, immer wieder schleicht sich da was ein und es ist auch völlig normal. Also da sollten wir niemals ins Verurteilen kommen. So quasi, ja, kriege ich das jetzt immer noch nicht auf die Reihe? Jetzt arbeite ich doch schon so lange an diesem Thema. Nee, also sich ganz liebevoll da auch zu begegnen und sagen, hey, ich nehme es wahr, es ist mir bewusst. Vielen Menschen ist nicht bewusst, was sie antreibt. Viele suchen den Schuldigen immer im Außen. Eben wie ich vorhin gesagt habe, der Job ist schuld, der Chef ist schuld, der Ehemann ist schuld, die Kinder sind schuld. Aber niemand ist schuld. Und wenn ich andere beschuldige, dann komme ich immer in diese Rolle des Opfers. Dann bin ich immer diejenige, die nichts daran ändern kann, scheinbar. Und wie gesagt, ich habe das einer guten Freundin erzählt, wie es mir da so geht und was da so aufgetaucht ist und dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich bin eine total beschissene Mama. Ich tue nicht genug für meine Kinder. Ich sollte viel mehr für sie da sein, sollte viel mehr das Gespräch mit ihnen suchen, viel mehr mit ihnen machen und unternehmen. Gerade auch in den Ferien oder ihnen mehr ermöglichen, wie mehr gemeinsame Urlaube. Also es gibt ganz viel, was mir da alles so eingefallen ist, wo ich nach meiner Bewertung versage. Und meine Freundin hat dann gesagt, frag doch mal deine Kinder. Und manchmal muss ich echt sagen, das Naheliegendste ist das, was wir manchmal gar nicht tun. Wirklich mal nachzufragen. Dann habe ich mich mit ihnen zusammengesetzt und habe gesagt, hey, wie seht ihr das denn? Also ich, ganz ehrlich, ich habe zu ihnen gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin eine beschissene Mama. Ich habe das Gefühl, ich werde euch nicht gerecht. Ich habe das Gefühl, ihr bräuchtet mich mehr oder ich sollte mehr für euch da sein. Ich meine, wir reden hier von Teenagern, die von Haus aus natürlich jetzt eher sich abkapseln und in Rückzug gehen. Aber ja, genau, ich habe es ihnen einfach mal so gesagt. Die Reaktion war ein Augenrollen, so, oh Mama, was willst du denn jetzt von uns hören, dass du eine tolle Mama bist? Nee, darum geht's mir gar nicht. Ich möchte wirklich wissen, fehlt euch irgendwas? Würdet ihr euch irgendwas anders wünschen? Und dann hatten wir tatsächlich ein ganz ehrliches, offenes Gespräch. Und wo die eine gesagt hat, Mensch, ich würde einfach gerne mal wieder mit dir alleine beim Bäcker sitzen und frühstücken. Und die andere gesagt, hey, ich würde mir wünschen, dass du anders auf mich reagierst manchmal, wenn ich dir sage, ich möchte irgendwo hinfahren. Also es waren so ein paar Kleinigkeiten, aber nichts Gravierendes, dass jetzt, oh ja, du hängst viel zu sehr in der Arbeit oder das, was ich mir so vorwerfe, kam von ihnen überhaupt nicht. Und ich habe gemerkt, hey, ist wieder einfach nur meine Sicht, meine Ansicht. Und wo kommt das her, dass ich das Gefühl habe, ich sei eine schlechte Mama und tue zu wenig? Ja, oder um in der Individualpsychologie zu denken, was ist denn der Gewinn von dieser Anklage? Das klingt zwar jetzt ein bisschen schräg im ersten Augenblick, aber wenn ihr euch da mal reinspürt, ich mache es ja. Und alles, was wir machen, machen wir aus einem Ziel heraus. Was erreiche ich dadurch, wenn ich mir selber ständig vorwerfe, dass ich eine Mama bin, die zu wenig für ihre Kinder macht? Dann mache ich mehr. Ja, weil ich möchte das ja beheben. Und dann passiert es mir eben, dass ich über meine Grenzen gehe. Auch was mein Team betrifft. Ich habe immer das Gefühl, ich bin eine schlechte Ableihen bei doTERRA. Ich mache zu wenig. Ich sollte viel mehr für meine Berater da sein, viel mehr anbieten für sie, sie viel mehr schulen und merke aber, ich habe gar nicht mehr Kapazität. Aber dann übernehme ich Dinge, die vielleicht auch völlig unnötig sind, einfach um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Und am Ende habe ich wieder keine Kraft mehr für mich selber übrig. Denn die Folge von diesen Antreibern, und ich bin mir sicher, dass ihr euch da wiederfindet, wenn ihr das so hört und auch so eure Sachen habt, wo ihr denkt, wow, warum habe ich denn da jetzt schon wieder Ja gesagt anstatt von Nein? Ist auch sowas, wo ich denke, es gibt so viele Ratgeber oder Ratschläge, wo es heißt, hey, lerne Nein zu sagen. Aber dieses Nein sagen ist gar nicht so einfach. Auch wenn man sich das schön verkauft und sagt, jedes Nein ist ein Ja zu mir, das stimmt. Aber ein Ja zu mir kann ich nur dann finden, wenn ich verstehe, warum ich Nein zu mir sage. Also ein Ja zu mir kann ich erst dann verstehen, wenn ich verstehe, warum ich Nein zu mir sage. Warum sage ich Nein zu meinen Bedürfnissen? Beziehungsweise, was ist das Ziel dahinter? Was ist das Ziel meiner Ja-Sagerei, meines über die Grenzen hinausgehens? Und was wir als Menschen tatsächlich alle gemeinsam haben, ist der Wunsch, geliebt zu sein, dazu zu gehören und Anerkennung zu bekommen. Diese Grundbedürfnisse, neben natürlich dem Dach über dem Kopf und Ernährung und so, diese Grundbedürfnisse sind vor allem psychischer Natur und die einen uns als Menschen. Da sind wir in der Basis eigentlich alle gleich. Nicht nur eigentlich, sind wir wirklich gleich. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, das meiste fängt halt in der Kindheit an. Und deswegen hatte ich eigentlich eine Zeit lang immer vor, Kindererziehungskurse zu geben, weil wenn wir da schon anfangen zu verstehen, was die Ziele unserer Kinder sind, dann könnten wir ganz anders oft reagieren. Die Individualpsychologie nach Alfred Adler hat das als Fehlziele des Kindes bezeichnet. Das klingt natürlich ein bisschen komisch erstmal auf den ersten Blick. Aber Alfred Adler und auch sein Nachfolger, der Rudolf-III-Kurs, sagen, dass Kinder oft dann oder dass Kinder nicht zufällig problematisches Verhalten zeigen, sondern dass sie da ein unbewusst, das ist ganz, ganz wichtig, es ist ein unbewusstes Ziel. Das ist den Kindern, die machen das nicht über den Verstand, sondern die folgen dann einem Impuls. Also die folgen einem unbewussten Ziel mit dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Bedeutung in der Familiengemeinschaft. Und wenn das Kind dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Bedeutung nicht auf eine gute Art und Weise erlebt, wählt es quasi ein Fehlziel, um das zu erreichen. Also ich nehme euch da mal mit rein. Das geht jetzt ein bisschen weg von dem, was ich sonst in meinen Podcasts mache. Aber ich weiß, dass viele Mamas auch zuhören. Und diese Fehlziele, die haben auch Erwachsene. Also das, was deinen Kindern passiert, passiert auch bei den Erwachsenen. Und da geht es sogar noch mal einen Schritt weiter. Es gibt 4 Fehlziele beim Kind, die aufeinander aufbauen. Also sprich, wenn über das erste Fehlverhalten des Kindes, wenn das nicht zum Erfolg führt, dann nimmt es quasi die nächste Stufe. Also das erste ist Aufmerksamkeit erregen. Und ich schwöre euch, das kennt ihr alle. Egal, ob ihr eigene Kinder habt oder ob ihr vielleicht jemanden besucht mit Kindern. Ich kenne das als Mama sehr gut. Den ganzen Nachmittag spielen die Kinder wunderbar harmonisch oder auch, als ich nur eins hatte. Es hat wunderbar so für sich hingespielt, hat mich gar nicht gebraucht. Ich bin ans Telefon und habe gedacht, ach, jetzt rufe ich mal kurz jemanden an, weil das Kind spielt ja gerade so schön. Es hat keine 2 Minuten gedauert. Dann hat es entweder einen Streit gegeben oder plötzlich wurde das Kind quengelig. Es hat angefangen, am Bein zu ziehen oder irgendwas war. Ich habe das auch oft gemerkt, als mein jüngstes Kind noch ganz klein war, waren die anderen schon im Kindergarten. Ich habe dann oftmals eine Freundin eingeladen, zu mir zu kommen, zum Kaffee trinken. Und wenn es meinem jüngsten Kind zu viel wurde und sie zu viel an Aufmerksamkeit verloren hat durch diesen Besuch, hat sie angefangen zu singen. Also die war da gerade mal so 2 Jahre und hat dann einfach angefangen so, aber genau so, dass man sich nicht mehr unterhalten konnte. Und da wusste ich, okay, jetzt ist ein Punkt erreicht. Jetzt braucht sie Aufmerksamkeit. Also das Kind will beachtet werden. Und das habt ihr sowohl positiv als auch negativ. Ja, kann auch sein, dass das Kind total herzig ist und kuschelt sich die ganze Zeit an dich dran und oder will ständig dann gestillt werden. Also es ist auf die unterschiedlichsten Arten. Oder dass es zum Beispiel, während deine Freundin zu Besuch ist, sich am Tisch total schön verhält und malt und irgendwann ist mit ihrem Gemälde fertig und dann hältst du das ganze Zeit hin und sagst, ja, schau mal, schau mal, schau mal. Natürlich bekommt es dadurch auch Aufmerksamkeit, wenn es was Schönes gemalt hat oder eben auch durch positives Verhalten aufgefallen ist, dass es sich so schön ruhig verhalten hat und man in Ruhe reden konnte. Was dem Kind mehr Gewinn bringt, über das versucht Aufmerksamkeit zu kriegen. Also zum Beispiel eben durch dieses Schau mal, was ich da gemacht habe oder ständiges Unterbrechen. Kann auch sein, dass es ein Clown spielt oder, was auch ganz oft der Fall ist, dass sie einfach trödeln. Jetzt ist es natürlich so, dass Kinder einfach mal trödeln, dass die einfach kein Zeitgefühl haben. Woran erkenne ich denn, und das fand ich auch ganz schön bei Alfred Adler, der hat jetzt nicht pauschal jedes Verhalten vom Kind als Fehlverhalten eingeordnet, sondern er hat gesagt, es kommt darauf an, wie du dich dabei fühlst. Was für Gefühle löst es bei dir aus? Wenn du genervt bist und gereizt bist und denkst, boah, jetzt unterbrich mich doch nicht oder ja, also es kommt wirklich so auf deine Reaktion an, dann weißt du, ob das jetzt ein Fehlziel ist. Weil wenn jetzt das Kind nur mal Aufmerksamkeit möchte, ja, natürlich kriegt es Aufmerksamkeit immer. Aber in dem Moment, wo du genervt und gereizt reagierst, ist es ein Zeichen dafür, dass das Kind ein Fehlverhalten hier schon hat. Das heißt, im Prinzip, laut Alfred Adler, sollte man dann ruhig und freundlich eine Grenze setzen, vor allen Dingen auf Augenhöhe mit dem Kind gehen und dann auch die Aufmerksamkeit auf gewünschtes Verhalten lenken. Also das Verhalten, das uns gut tut, das der Familie gut tut, das natürlich fördern und ermutigen und das andere dann wirklich ruhig und freundlich beheben. Was natürlich nicht möglich ist, wenn ich schon total gereizt bin, wenn es jetzt die ganze Zeit geht. Ich hatte mal eine Klientin, das fand ich sehr spannend, die hat gesagt, immer wenn wir Besuch bekommen haben, hat mein Kind was ausgeschüttet. Also man hätte das als total tollpatschig auch sehen können, ja, das schüttet ständig irgendwas aus, aber irgendwann ist ja aufgefallen, das ist nur dann, wenn Besuch da ist, dann kippt es auf einmal den ganzen Kaber über den Tisch oder das ganze Wasserglas über den Tisch und da konnten wir dann das echt so aufdecken über dieses Fehlziel, dass es die Art vom Kind war, Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn das nichts hilft und die Mama und der Papa das total ignorieren, dieses unfassbar nervige Verhalten. Dann steigt das Kind in das nächste Fehlziel und das ist Macht und Kontrolle. Das Ziel damit ist, du hast mir nichts zu sagen. Da ist so das Verhalten vom Kind eher dieses Trotzigsein. Ja, Kinder kommen ins Trotzalter, sagt man so. Es fängt an, Diskussionen zu führen, fängt an, sich zu verweigern, provoziert auch gern. Da könnte man jetzt auch schon ein bisschen an Teenager denken, gell? Aber man sagt so, mit 3 werden die so unfassbar trotzig. Nennt man auch diese Trotzphase. Ich war damals schon in meiner Ausbildung und habe dann so ein bisschen 1 und 1 zusammengezählt und habe mir gedacht, naja, wann beginnt denn die Trotzphase? In der Regel dann, wenn die in den Kindergarten kommen. Und wenn ich mich da mal in das Kind reinfühle, ist es wirklich nur ein Trotzverhalten, das einfach beginnt mit einem bestimmten Alter? Oder steht es in Verbindung mit dem Lebensabschnitt, in dem die Kinder sich dann befinden? Letzten Endes finde ich, wenn in dem Moment, wo ein Kind in den Kindergarten kommt, in eine Fremdbetreuung, sucht es so seinen Platz. Wenn jetzt wir nicht ausreichend Zeit haben, das aufzufangen, ja, sondern selber gestresst sind, weil wir ja oft dann auch wieder anfangen zu arbeiten. Also gerade so Kindergarten, wenn sie mal sind, dann fangen die meisten Mamas wieder an, zumindest Teilzeit zu arbeiten. Das heißt, da kommt ein Stress auf uns Mama. Wir sind ein bisschen genervter und gestresster, sind vielleicht morgen schon so am Drängeln, jetzt verlass doch das Haus und wir müssen los. Und das Kind sucht aber die Zugehörigkeit und die Anerkennung. Und dann kann es sein, mit ein bisschen Aufmerksamkeit erregen, also wenn ich morgens ein bisschen trödel oder wenn ich in den Begegnungen, die meine Mama hat, oder einfach, wenn ich einfach ekelhaft bin, das reicht nicht mehr aus, dann schwenkt es vielleicht in das nächste Verhalten, nämlich in dieses Trotzreaktionen, in die Diskussionen, dass ich, es war wirklich auch so bei uns, dann haben die Diskussionen angefangen und du denkst, ernsthaft jetzt, ich diskutiere hier mit einem 3-Jährigen? Also da gibt's dann auch, oder eben, dass meine Tochter sich komplett verweigert hat und nicht in den Kindergarten gehen wollte. Also das hat schon ein bisschen was mit Machtspielen zu tun. Und auch da, ob es ein Machtspiel ist oder nicht, merkt ihr an eurer Reaktion. Wenn ihr merkt, ihr werdet jetzt richtig sauer, also nicht nur genervt, sondern auch ihr habt die nächste Stufe von richtig wütend und sauer und auch so ein Stück weit ohnmächtig. Also meine Tochter hat mich oft in die Ohnmacht gebracht. Die war so ein Verweigerer und so ein, also ich habe dann gedacht, ja, mittleres Kind, typisch, gell? Die setzt sich einfach quer, ist einfach der Rebell der Familie, akzeptiert kein Nein und konnte dann für mich in der Beratung selber feststellen, ich gehe auf einen Machtkampf ein. Also ich zeige dann, dass ich die Stärkere bin und das gemacht wird, was ich sage, weil ich bin die Mama, ich bin die Erwachsene und solange du die Füße unter meinem Tisch hast, das hat bei meiner mittleren Tochter nicht funktioniert. Und ich war dann selber erschrocken über mich, wo mir dann auch einfach mal die Hand ausgerutscht ist und hat meine Beraterin damals gesagt, eine Hand rutscht nicht aus. Eine Hand hat auch ein Ziel. Wie hast du dich gefühlt, als dir die Hand ausgerutscht ist? Und ich war total ohnmächtig. Und ich wollte meine Macht demonstrieren. Und ich war dann so schockiert, weil das natürlich auch die Art und Weise war, wie ich erzogen wurde. Und ich habe mir immer vorgenommen, ich will das nicht bei meinen Kindern. Aber dieser kleine Pups von einem 4-jährigen Kind hat mich in die absolute Ohnmacht gebracht. Und da dachte ich schon, hey, das kann doch nicht sein, dass ein 4-jähriges Kind mich so ohnmächtig macht, dass ich ihm eine klatsche. Also das war für mich so ein richtiger Wake-up-Call, wo ich gedacht habe, nee, also hier muss ich echt an mir arbeiten. Ich kenne diese Machtkämpfe mit meinem Vater und ich will das nicht in meine Familie weitertragen. Und vielleicht kennt ihr das ja, dass man mittendrin denkt, boah, jetzt klinge ich wie mein Papa oder wie meine Mama, was ich eigentlich nie wollte. Aber wir greifen ja auch nur auf das zurück, was wir gelernt haben. Deswegen ist es so wichtig, sich wirklich mit seinen Themen auch auseinanderzusetzen und zu gucken, warum kann mich denn so ein dreijähriges, vierjähriges Kind so dermaßen zur Weißglut bringen, dass ich so meine Macht ausübe. Ich habe es dann geschafft, durch Beratungen wirklich zu sagen, hey, wir gehen einen anderen Weg. Das heißt, ich habe angefangen, Wahlmöglichkeiten zu stellen. Wahlmöglichkeiten natürlich immer noch nach meinen Bedingungen. Also wir sind trotzdem erwachsen, wir haben mehr Erfahrung. Und wenn ich weiß, da draußen ist es kalt und mein Kind muss sich warm anziehen, dann kann ich sagen, hey, magst du lieber den lila Schneeanzug oder magst du lieber den rosafarbenen Schneeanzug anziehen? Und allein das, in dem Moment, wo ich meiner Tochter die Wahl gelassen habe, haben die Machtkämpfe aufgehört. Ich habe ihr Verantwortung übergeben. Und das zieht sich durch bis ins Teenageralter. Das gilt für Teenager genauso. Wahlmöglichkeiten zu geben, immer mehr, weil sie ja auch lernen sollen, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat so weit geführt, als meine Tochter, es gab ein paar Morgen, wo die absolut nicht in den Waldkindergarten wollte. Und wir haben jeden Morgen gekämpft, wirklich gekämpft, dass sie geht. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, Macht, Kampf, ich will, dass du gehst, du willst nicht gehen, also haben wir einen Kampf. Und sie wollte sich nicht anziehen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, die Wahl hast du jetzt nicht, zu Hause zu bleiben oder nicht, weil ich muss in die Arbeit. Aber ich lasse dir jetzt die Wahl, ob du dich anziehen möchtest oder ob du im Schlafanzug gehen möchtest. Und es war Winter, ich werde es nie vergessen, es hatte bestimmt um die 0 Grad und meine Tochter hat gesagt, nee, sie geht im Schlafanzug. Ich habe dann den Schneeanzug und alles eingepackt in eine Tasche und habe es ins Auto getan, habe sie ins Auto gesetzt im Schlafanzug. Und ich habe Gott sei Dank ganz, ganz liebe Erzieherinnen, die das mitgemacht haben, ohne mich zu verurteilen, die auch meine Tochter schon sehr gut kannten. Und die haben dann bloß geschmunzelt und gesagt, ah, Lani, heute im Schlafanzug. Interessant. Und tatsächlich, nach 5 Minuten kam sie dann und hat gemeint, ob sie sich doch den Schneeanzug anziehen darf. Und ab dem Morgen hatten wir nie wieder eine Diskussion. Und das ist, Kinder wollen kooperativ sein. Kinder wollen den Eltern gefallen. Was sie da machen, ist auch aus einer Machtlosigkeit raus. Also das Ziel, also das Kind fühlt sich genauso machtlos wie wir. Und das Ziel vom Kind ist, Macht zu haben, um seinen Wert zu schützen. Und wenn man das verstanden hat, dann gibt's eigentlich keinen Grund mehr für Machtkämpfe. Und für mich war das damals wirklich so ein Gamechanger zu sagen, ich gebe Wahlmöglichkeiten natürlich in Grenzen. Konnte jetzt nicht sagen, ja, okay, dann bleibst halt zu Hause. Es ging einfach nicht. Aber zumindest, ja, also ich streite jetzt nicht mehr und ich mache jetzt keinen Machtkampf, sondern wenn du hast die Wahl, anziehen oder nicht, ich nehme dich auch so mit. Wenn, also da sollte man spätestens den Ausstieg schaffen, weil je mehr das Kind da an Boden verliert, desto auffallender wird dieses Fehlverhalten. Und der nächste Schritt geht dann Richtung Rache und Vergeltung. Das Kind fühlt sich dann schon so verletzt und in seinem Selbstwert so klein, dass es zurückschlagen will. Und dann fängt es halt an, zum Beispiel zu beleidigen, zu zerstören, sich oder andere auch absichtlich zu verletzen. Und das ist dann schon echt next level. Wenn Kinder diesen Schritt ergreifen, dann muss man echt mal einen ganzen Schritt zurück und sagen, okay, da brauchen wir jetzt Hilfe. Kinder sind in dem Stadium schon, wenn es an Rache geht, schon sehr entmutigt. Also es sagt auch der Alfred Adler, nur entmutigte Menschen und entmutigte Kinder wählen diese Fehlziele, dieses Fehlverhalten, um ihren Wert zu sichern. Weil wenn ich ermutigt bin, also wenn ich Mut habe, mein Leben zu gestalten, wenn ich Mut habe und weiß, an mich wird geglaubt, dann habe ich es nicht nötig, mich zu rächen. Und wenn es schon soweit ist und man merkt, also es, ich habe das selber auch mal erlebt, auch bei einem meiner Kinder, als es in die Schule kam, dann weiß ich, da hat die wahnsinnig zu kämpfen gehabt und ihr Selbstwert war nicht besonders hoch und allein dieser Schulalltag hat sie wahnsinnig herausgefordert und die hat dann angefangen, in der Schule die Wände zu beschmieren. War mir furchtbar peinlich als Mama, aber es war ganz klar ein Racheschlag sozusagen. Sie wusste, die Schule ist mir wichtig und als sie angefangen hat, es zu beschmieren, habe ich die Botschaft sehr klar verstanden und dachte, oh Gott, so weit sind wir also. Hier können wir wirklich, also da brauchen wir dann Hilfe. Und der Weg daraus ist immer über Ermutigung, immer über Empathie, nicht mit Vorwürfen, nicht noch mehr schädigen, sondern vor allem an der Beziehung arbeiten. Ich fand es interessant, auch ein Klient von mir, der hat einen ganz, ganz schwierigen Sohn, also seine Aussage, es ist immer das Problemkind, das uns manchmal auch in die Beratung bringt. Fand ich auch schön, der Rudolf Dreikurs hat immer gesagt, die Problemkinder sind die gesündesten Kinder der Familie. Die zeigen nur, was in der Familie nicht gut läuft. Und dann versucht man, dieses Problemkind zu behandeln und zu therapieren, wo eigentlich die Eltern die Therapie bräuchten. Also nicht, dass wir versuchen alle als Eltern das Beste. Und ich habe mir jahrelang Vorwürfe gemacht, dass ich es versaut habe mit meinem Kind. Also gerade mit der Mittleren. Ich habe mir so viele Vorwürfe gemacht, dass ich nicht gut genug, sind wir wieder bei dem Thema, nicht gut genug war als Mama. Aber heute weiß ich, ich habe aus dem, wo ich rauskomme, aus meiner Herkunftsfamilie, das Beste getan, was ich konnte und bin dann auch sehr dankbar gewesen. Ich habe irgendwann ein Buch von Jesper Juhl über Kindererziehung gelesen, finde ich übrigens auch sehr fein. Wenn er da mal ein Buch in die Hände kriegt von Jesper Juhl, der hat einfach so eine schöne Sicht auch auf Kinder und auf Kindererziehung. Und der hat damals geschrieben, wenn du anfängst, an deiner Geschichte zu arbeiten und an deinen Themen, machst du für die nachfolgende Generation 100% Unterschied. Denn meine Kinder werden schon anders mit ihren Kindern umgehen, auch wenn ich nicht perfekt war. Und wir sind das alle nicht. Wir sind keine perfekten Eltern. Wir sind durch ein Kind Eltern geworden, haben aber unsere eigene Geschichte und unsere eigenen Baustellen. Und wissen es einfach oft nicht besser. Aber wenn ihr das feststellt, dass ein Kind zur Rache tendiert und absichtlich zerstört, beleidigt, verletzt und euer Gefühl, das ist wieder ganz wichtig, was macht's mit mir, wenn du dich verletzt fühlst von dem, was dein Kind macht oder gekränkt, dann kannst du davon ausgehen, dass es sich um ein Fehlziel handelt. Und wie gesagt, ich hatte einen Klienten, der hatte diesen Sohn und hatte da echt ganz schön seine Themen und der war auch schon wirklich auf Rache aus. Also der hat ein paar ganz schön dolle Dinger geleistet. Der war dann schon 13, also schon im Teenageralter. Und ich fand dann, als er das erkannt hat, was das Problem tatsächlich ist, hat er echt eingelenkt und hat alles auf eine Karte gesetzt und alles auf Beziehungen gesetzt. Normal hätte man vielleicht gesagt, also der Sohn hatte geklaut und das nicht unerheblich, vor allem hat er seinen eigenen Vater beklaut und seiner Firma geschadet damit. Und man hätte ja jetzt sagen können, Konsequenzen, Strafen für dieses Verhalten ist das, was jetzt zählt. Aber er hat anders reagiert. Er hat gesagt, Strafe würde nur noch mehr zu Trennung führen. Also hat er alles auf eine Karte gesetzt, hat auf Beziehung gesetzt und anstatt ihm Hausarrest und alles Mögliche zu geben, hat er mit ihm Ausflug gemacht und ist mit ihm alleine eine Woche in Urlaub gefahren. Haben eine Wanderung gemacht, haben Zeit verbracht, was am Anfang nicht leicht war, weil einfach der Graben zwischen ihnen so tief war, natürlich. Der Papa war verletzt, Vertrauen war enttäuscht, der Sohn ganz unbewusst war hilflos und hat eigentlich nur die Aufmerksamkeit und Anerkennung von Papa gesucht. Also es war schon nicht einfach. Aber was dann passiert ist, war echt erstaunlich. Also nach dieser Woche hat der Sohn sich dann tatsächlich auch entschuldigt, auch wenn das gar nicht das Ziel war. Aber hat sich entschuldigt und hat von sich aus gesagt, er wird Möglichkeiten suchen, ihm das Geld zurückzuzahlen. Und die Beziehung hat sich total zum Positiven geändert und auch das Verhalten dadurch letzten Endes. Eigentlich hat der Sohn nur nach seinem Vater gerufen. Und so dürfen wir das auch verstehen. Also wenn Kinder so Fehlverhalten zeigen, ist es immer ein Hilferuf, dass sie sich nicht gesehen fühlen. Und ob sie das dann über negatives Verhalten machen oder über positiv, es geht auch total positiv, ja. Ich habe oft Klienten, vor allem tatsächlich Frauen, die durch positives Verhalten ihren Platz eingenommen haben, aber auch darunter gelitten haben. Also ganz klassisch, ich war die Brave in der Familie. Ich war immer die Stille, die Ruhige, die nie was gesagt hat, die immer geschaut hat, dass es der Mama gut geht. Auch das, auch wenn es positiv ist, man verbindet ja Fehlverhalten, diesen Begriff eigentlich eher mit was Negativen, aber auch das ist ein Fehlverhalten. Und das darf man nicht unterschätzen, denn auch dieses, ich bin ganz brav und ganz angepasst, kann nicht unbedingt immer ideal sein. Ich war tatsächlich auch mal genervt, weil eine meiner Töchter sehr brav und sehr angepasst war. Und ich habe dann irgendwann mal gefeiert, als sie eine schlechte Note in der Schule geschrieben haben und gesagt, hey, da lass mal's heute krachen. Das ist deine erste 5, die du jemals geschrieben hast. Das feier mal jetzt. Es ist schön, dass du nicht immer überall brillant bist. Und da ist in ihr auch was erwacht. Und auch ein Stück weit, also bei ihr feiere ich, wenn sie mal rebellisch ist, damit sie nicht immer angepasst ist. Weil auch das hat ja ein Ziel. Ja, wozu bin ich immer so angepasst und wozu sage ich nichts? Wozu möchte ich die Harmonie? Auch das hat im Kern dieses Grundbedürfnis, dazu zu gehören. Harmonie, ganz insbesondere Harmonie. Ja, ich bin nur dann geliebt, wenn Harmonie herrscht, dann gehöre ich dazu, dann bin ich nicht ausgeschlossen, dann gibt's keine Trennung. Das ist nicht unbedingt das Beste für uns und das merken wir dann spätestens im Erwachsenenalter. Das allerletzte Fehlziel bei einem Kind ist dann wirklich, also da ist dann so, dass ich sage, da geht's nicht mehr ohne Hilfe von außen, wenn das Kind sich total aufgibt. Also wenn ein Kind ständig sagt, ich kann das sowieso nicht, ich bin zu dumm dazu und in Rückzug geht, sehr passiv wird und sich, wie gesagt, nichts mehr zutraut, dann ist es schon an einem krassen Punkt von Selbstaufgabe. Und auch da fühlen wir Eltern uns oft dann hilflos, resignieren selber und tendieren dazu, ins Mitleid zu gehen. Und bitte, bitte, bitte. Also ich mag Mitleid von Haus aus nicht. Ich weiß, Mitleid hat irgendwie einen hohen Wert oder es hat einen sehr anerkannten Wert in der Gesellschaft. Aber Mitleid geht gar nicht. Empathie und Mitleid ist ein ganz großer Unterschied. Wenn ich mitleide, leide ich mit und mache den anderen zum Opfer. Ja, ich steige ein in seine Hilflosigkeit und bestätige das auch noch. Empathie dagegen versteht, spiegelt auch die Gefühle. Man kann, hey, ich kann verstehen, dass dir das jetzt Angst macht oder ich kann verstehen, dass du da entmutigt bist, weil dir das nicht gelingt. Aber ich glaube an dich. Das ist auch eigentlich einen eigenen Podcast wert, der Unterschied zwischen Ermutigung und Lob. Ich bin absolut gegen Lob, weil Lob immer auf Leistung basiert. Und dann habe ich das Problem, also ich habe das tatsächlich auch bei mir beim Podcast gemerkt, als ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich ganz viel Lob bekommen, ganz viel Schulterklopfen, ganz viel, hey, das machst du großartig und ist voll schön und ich liebe deine Podcasts. Und in mir kam dann tatsächlich mal die Angst hoch, was, wenn ich nicht immer gut bin? Was, wenn denen auf einmal der Podcast nicht mehr gefällt? Und ähnlich könnt ihr euch das bei einem Kind auch vorstellen. Und wenn es ständig Lob für Leistung bekommt, macht das was mit ihm oder entmutigt es, wenn mal die Leistung nicht so toll ist. Ja, so wie bei meiner Tochter, als sie eine 5 nach Hause gebracht hat, war die total entmutigt. Und meine Reaktion, das zu feiern und zu sagen, schau, die Sonne steht immer noch am Himmel, die Erde dreht sich immer noch weiter, du lebst immer noch, du kannst immer noch glücklich sein, ganz unabhängig von deiner Note. Die sagt nämlich nichts aus. Innen drin bist du immer noch 1A. Die Ermutigung brauchen sie. Eine Ermutigung ermutigt, weiterzumachen, obwohl man das Gefühl hat, man kann es nicht. Obwohl man das Gefühl hat, ich bin die Einzige auf der ganzen weiten Welt, der so geht. Ermutigung ist quasi, könnt ihr euch vorstellen, wie anfeuern. Man hat das Ziel noch nicht erreicht, aber da ist jemand, der glaubt an mich. Und ihr wisst selber, wie viel das ausmacht, wenn jemand an dich glaubt. Also mir tut nichts mehr gut, als wenn meine Freundin zu mir sagt, wenn es jemand schafft, dann du. Das tut so unfassbar gut. Und wenn es uns schon gut tut, was macht's dann erst mit Kindern? Vertrauen stärken, dann wirklich Erfolgserlebnisse schaffen, sodass ein Kind merkt, hey, ich bin jetzt vielleicht nicht die Beste in Mathe, aber ich bin richtig gut in Design oder in Geschichten schreiben oder selbst wenn wir es nicht nachvollziehen können bei unseren Teenagern, wie sie ständig komische Fressen für TikTok und Snap und keine Ahnung was machen, egal, interessiere dich dennoch und ermutige und sag, hey, hast ja ein cooles Video eingestellt. Und nicht, oh, was hast du denn da wieder gemacht? Ah, wie könnt ihr nur? Ja, das ermutigt nicht und das baut auch nicht an Beziehungen. Ich weiß gar nicht, wie ich in diesem Podcast dahin gekommen bin. Aber irgendwie war es wohl heute trotzdem wichtig. Der Grundgedanke so zum Abschluss ist einfach, dass jedes Verhalten immer ein Ziel hat. Kinder und genauso Erwachsene wollen dazugehören und Bedeutung haben. Und wenn sie es nicht auf positive Weise erreichen, probieren sie es einfach auf negative. Und das, was ich euch gerade zu Kindern und Teenagern gesagt habe, könnt ihr natürlich auch auf Erwachsene ausweiten. Denn natürlich ist ein Erwachsener auch nur innen drin ein kleines Kind, das Heilung braucht und das sich nicht anders zu helfen weiß. Auch beim Erwachsenen ist das erste Ziel Anerkennung. Und da macht sich der Mensch oft oder der Erwachsene oft abhängig von der Meinung von anderen und sucht Lob und Bestätigung. Und wie es oft auf andere dann wirkt, ist, dass der Mensch nicht mehr authentisch ist. Oder eben, wie wir vorhin hatten, im Burnout landet, weil er überangepasst ist. Wenn ihr das merkt bei euch selber, dann sucht euch einfach wirklich einen Coach, um das mal aufzulösen, um auch wieder ermutigt zu werden. Also ich hatte ja mit Matthias mal einen ganz schönen Podcast, wo wir auch gesagt haben, Coaching 2.0 ist Menschen zu ermutigen, zu sein, wer sie sind. Und dann sind wir authentisch. Und dann machen wir uns auch nicht mehr abhängig von der Meinung anderer, sondern dann kennen wir unseren Wert. Und das ist das Tolle, was ein Kind noch nicht kann. Aber wir als Erwachsene können uns selber Wert zusprechen. Auch wenn man ins Angefehlziel noch reinschaut, also ich möchte jetzt gar nicht mehr so tief da reingehen, weil ich denke, ihr habt so ein bisschen im Prinzip verstanden, auch Macht und Kontrolle, auch dieses Fehlziel hat ein Erwachsener. Der kontrolliert halt viel. Also wirklich das Bedürfnis nach Kontrolle, kommt auch so ein bisschen besserwisserisch daher. Ich war ein furchtbarer Besserwisser. Wirklich. Mein Mann kann das bestätigen am Anfang unserer Ehe. Ich wollte immer Recht haben. Das war mir ganz wichtig. Aber weil ich auch damals noch so entmutigt war. Ich wurde von meinen Eltern wenig ermutigt. Also ich habe Lob bekommen für meine Kunstwerke. Also ich habe einen guten Selbstwert aufgebaut, was Kreativität angeht. Aber ich habe einen ganz schlechten Selbstwert gehabt, was mein Äußeres betrifft, was meine schulischen Leistungen betrifft, weil mein Papa mir da immer das Gefühl gegeben hat, es reicht nicht. Also wenn ich eine 1 geschrieben habe, dann hat er gesagt, warum ist denn keine 1+? Und ich weiß heute, das hat er spaßig gesagt und das hat er selber machen müssen, um sich selber besser zu fühlen. Aber als Kind und Teenager hast du das natürlich nicht umrissen. Und dadurch wurde ich tatsächlich zu so einem kleinen Klugscheißer und hatte ganz viel das Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben. Und da merkt man dann schon, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr so Menschen habt, die immer alles besser wissen und die sehr dominant sind und alles kontrollieren wollen, da geht man von Haus aus als Gegenüber oft in Widerstand oder in Distanz, wenn man sich dem nicht stellen möchte. Und da könnt ihr das so ein bisschen beobachten bei euch selber. Das kann man wunderbar auflösen. Es geht tatsächlich darum, dass wir selber wieder für uns ins Vertrauen gehen und uns selber den Wert auch anerkennen, den wir haben. Auch beim Erwachsenen kann es dann in Machtkämpfe übergehen, es kann in Rache übergehen. Also tatsächlich, also auch Sarkasmus ist übrigens ein Rachewerkzeug. Ja, Sarkasmus verletzt schon auch. Und ich kenne Menschen, die sind unfassbar sarkastisch und ich war selber jemand. Ich konnte mit meinem Mann furchtbar sarkastisch sein. Aber wenn man es mal runterbricht, also inzwischen haben wir das gar nicht mehr, muss ich feststellen. Wir haben es anscheinend nicht mehr nötig. Aber so Sarkasmus ist schon auch immer verletzend. Man sagt auf eine humorvolle Art eigentlich was ganz Verletzendes. Auch Zynismus und auch Kritik, die nicht wirklich konstruktiv ist, ist im Endeffekt auch ein Fehlziel. Damit fühlt man sich selber besser, ne? Und auch der Erwachsene kennt natürlich dieses, er kennt bestimmt jemanden, der sagt, ah, ich kann das sowieso nicht und ich bin viel zu dumm dafür. Ich werde es nie können und ich kann mir das einfach nicht merken. Das ist ein Fehlziel, das auch darauf abzielt, dass andere Mitleid bekommen, dass man auch dadurch Verantwortung vermeidet, weil wenn ich es nicht kann, brauche ich auch keine Verantwortung übernehmen. Und solche Menschen ziehen sich dann auch gern zurück, jammern viel. Aber das Ziel ist letzten Endes, eigentlich wollen sie dazugehören. Schießen sich aber damit selber ins Aus. Und der Gewinn ist natürlich, dass sie einfach keine Verantwortung übernehmen müssen. Das wird aber langfristig auch nicht unseren Selbstwert steigern. Das heißt, wenn ich das bei jemandem feststelle oder wahrnehme, dann kann ich auch da, also der Erwachsene braucht genauso wie das Kind, Ermutigung. Und auch da kann man zu kleinen Schritten ermutigen und das Selbstwertgefühl steigern. Ja, und auch nicht einsteigen in dieses, oh, du Arme. Nee, niemand ist arm. Ich mache auch niemanden arm. Das immer wieder bei diesem Mitleid und Opfer. Sondern wie kann ich die Person stärken? Was für Möglichkeiten hat diese Person? Genau. Und dann geht's natürlich noch weiter. Opferrolle, Harmonie. Also es gibt ganz viele ausgeprägte Fehlziele beim Erwachsenen. Auch Überkompensation durch Leistung. Diese Workaholics. Das entsteht oft auch wirklich aus dem mangelnden Selbstwert. Aber worauf ich hinaus möchte mit dieser Podcast-Folge, dass ihr einfach versteht, ihr seid kein Opfer. Ihr könnt euch verändern, zu jeder Zeit, an jedem Tag neu beginnen. Und Fehlziele sind nicht böse und nicht schlecht. Es ist einfach eine Strategie, seinen Selbstwert zu schützen, da wo man sich in Gemeinschaft nicht zugehörig fühlt oder auch einfach nicht wertvoll fühlt. Und Heilung geschieht hier am allerbesten durch Ermutigung, durch Beziehung und auch durch Sinnfindung, weil jeder Mensch möchte einen sinnvollen Beitrag zur Gemeinschaft leisten. Und entmutigte Menschen, die sehen gar nicht, dass sie für irgendjemand irgendeinen Beitrag sein können. Also das ist eine ganz große Chance, wenn wir verstehen, wozu sich Menschen, Kinder, Jugendliche verhalten, wie sie sich verhalten. Ich bin gern da für Rückfragen. Ihr könnt mich gern jederzeit anschreiben. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, denn es hat mir persönlich so viel weitergeholfen in meinem Leben. Und deswegen ist der Podcast heute auch ein bisschen länger geworden. Aber schreibt mich an. Ich freue mich auch wirklich immer über Feedback. Könnte man jetzt sagen, ist das vielleicht das erste Fehlziel? Anerkennung, Lob. Ja, das tut natürlich immer gut. Aber ich habe auch tatsächlich gemerkt über die Jahre, ich brauche es nicht mehr. Ich mache den Podcast trotzdem, auch wenn ich Kritik dafür bekomme und auch wenn es manchen nicht in Kram passt, was ich sage. Es ist meine momentane Ansicht, meine Überzeugung und ich finde es toll, wenn es euch dient, wenn es euch ein Beitrag für euer Leben ist. Und wer es nicht gut findet, der braucht ja nicht mehr zuhören. Genau. Also ich wünsche euch einen wundervollen Tag und hoffe, dieser Beitrag war euch ein Beitrag. Und für mehr Tiefgang bucht euch einfach einen Gesprächstermin mit mir.